Ich habe in der Bibel gefunden, dass Gott den Blick auf seine Schöpfung manchmal als Medizin einsetzt. Dass er uns einlädt, rauszuschauen, einlädt, die Schöpfung zu bestaunen, um das einzusetzen, um Menschen, die verzagt sind, wieder aufzubauen, um Menschen, die Gott nichts mehr zutrauen, ihr Vertrauen zu stärken, um Menschen, die sagen, irgendwie scheint Gott mich ja irgendwie übersehen zu haben bei der Schöpfung. Oder zumindest fühle ich mich ein bisschen ungerecht behandelt von Gott. Und wer so denkt, wer vielleicht auch denkt, ja, Gott kümmert sich eigentlich, der hat ja so viel zu tun. Der kümmert sich bestimmt nicht um mich. An dieser Stelle setzt Gott selber seine Schöpfung und den Blick auf seine Schöpfung als Medizin ein. Und das möchte ich mit euch zusammen einmal anschauen. Das ist im Buch Jesaja, Jesaja 40. Und da richtet sich Gott an Menschen, die so denken. Die denken, ach, irgendwie, ich glaube, Gott hat für mich nicht so viel Gutes wie für andere Leute oder wer ähnlich denkt. Und dann sagt Gott, er lässt das durch seinen Propheten Jesaja sagen, überlegt einmal, sagt Gott, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Oder kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Ich habe mir gedacht, wir können zumindest einen Versuch wagen. Ja? Und ich bitte mal Manni hier nach vorne, ich brauche einen Assistenten dafür. Und vielleicht zunächst einmal, du kannst ja mal einen Versuch starten hier, dass du, ich habe ein ganz bisschen Wasser schon mal mitgebracht. Vielleicht nimmst du das so in die Mitte der Bühne einmal mit. Ja? Und ich dachte mir, dass du vielleicht, das ist hier, wie viel wird das sein? 1,5 Liter oder so. Also du kannst das ja mal, wenn du es füllst, sind es bestimmt 2 Liter. Und du könntest dann schon mal anfangen. Hier vorne ist ein Wasserkran, ja, und draußen ein Bach. Und du könntest schon mal versuchen, das abzumessen, wie viel Wassermassen es auf der Erde gibt. Ja? Also du kannst ein Gefäß nutzen oder hohle Hand und fängst schon mal an vielleicht. Was schätzt ihr ungefähr, wie lange er braucht, wenn ihr die Meere mit einbezieht? Ja, Christoph, was denkst du? Ja, wir nehmen jetzt mal die Verdampfung weg. Also, wie lange wird er ungefähr arbeiten?
Also, bis er fertig ist, lebt er gar nicht mehr.
Also, bis er fertig ist, lebt er nicht mehr. Manni, hör auf. Also, die sagen, dass du keine Chance hast. Du bist einfach zu langsam dafür. Bleib mal noch einen Moment hier. Als zweites fragt Gott, kann man das praktisch mit Handspannen versuchen, den Himmel abzumessen, ja? Das solltest du ja gar nicht erst probieren. Aber mit der Erde wiegen, das fand ich schon reizvoll. Ich habe den Thomas gebeten, dass er eine Waage mitbringt. Er hat mir aber keine Gegengewichte mitgebracht. Deshalb wir wiegen alles in Erdbeermarmelade auf. Also jetzt würde ich dich bitten, dass du hier mal Erde reinfüllst. Guck mal, ob du 450 Gramm. Schon mal, ich schreibe dir mal kurz auf, wie viel die Erdmassen geschätzterweise wiegen. Also, man schätzt, das ist schon ein schöner Versuch. Guck mal, Manni, ich habe dir mal aufgeschrieben. Ja, jetzt warte mal, ich erkläre dir mal kurz, wie lange du ungefähr arbeiten würdest. Also, das ist ungefähr das Gewicht der Erdmasse, ja. Und angenommen, du kannst jetzt jede Minute 1 Kilo abwiegen, dann schaffst du, wenn du Tag und Nacht arbeitest, schaffst du 500.000 Kilo im Jahr. Ja? Und das kann man jetzt leicht ausrechnen, denke ich mir, ja? Wenn er die ganze Erdbevölkerung gleichzeitig arbeitet daran, die Erdmasse abzuwiegen, dann arbeiten wir 20 Milliarden Jahre. Also das ist auch ein bisschen länger als die Lebensspanne. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, ja. Aber ihr könnt es ja im Kopf nochmal überschlagen. Manni, vielen Dank. Dankeschön. Gott sagt, schaut mal, ich habe die Erde gemacht, ich habe die Wassermassen gemacht, ich habe den Himmel ausgespannt. Und das sind Dimensionen, die dagegen sind wir als Menschen ganz, ganz klein. Und das schreibt er auch, schreibt uns Gott sozusagen in seinem Wort gleich in den nächsten Versen. Er sagt, wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemand, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals. Denn in seinen Augen sind die Völker nur ein Tropfen im Eimer, ein Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Das heißt, wenn wir hier so ein Tropfenwasser jetzt mal rausnehmen, ja, ich kann euch ja mal ein ganz paar Tropfen mal geben, dass ihr einfach wisst, wie sich das anfühlt. Ja gut, das Notebook hält das aus. Nur ein Tropfen, sagt Gott, sind alle Menschen zusammen aus Gottes Perspektive, damit wir ein Verhältnis haben dazu, wie groß Gott ist, im Gegensatz zu seiner Schöpfung. Nur ein Staubkörnchen an der Waage. Ich habe einen Freund, der sagt, wenn er am Meer steht und er schaut auf diese riesige Wassermasse, dass ihm dann bewusst wird, dass Gott noch viel größer ist als dieses enorm große und unzähmbare Meer. Und Gott sagt weiter, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Ich habe ein Teleskop mitgebracht. Menschen erfinden ja immer neue, größere Teleskope, mit denen man noch weiter entfernte Sterne sehen kann. Also ein Teleskop ist dafür da, dass man Sterne sehen kann. Und von Gott heißt es hier, dass er jeden Stern, auch den noch nie ein Mensch gesehen hat, dass er diese Sterne kennt und mit Namen kennt. Und wenn wir das im Hebräischen anschauen, in der Sprache der Bibel, wie sie ursprünglich geschrieben wurde, dann klingt das so, die Sterne aus der Mächte Vielheit und der Hünen Heerkraft. Also das heißt, das ganze Universum ist hier im Blick. Die ganzen Kräfte, die dort wirken und das Universum zusammenhalten. Gott weiß, wie das funktioniert. Er hat es selber erdacht. Und dann kommt Gott auf das Problem zu sprechen, das die Leute mit ihm haben. Und sagt, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, also ihr Menschen, sage ich für heute, ihr, die ihr jetzt in Friedberg hier sitzt, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Das sagen die Menschen über Gott, weil sie an mancher Stelle vermissen, dass Gott in ihrem persönlichen Leben das tut, was sie sich von ihm erwarten. Vielleicht manches, was sie sich von ihm erbeten haben, ist nicht eingetroffen. Sie haben irgendwelche Enttäuschungen erlebt. Oder vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr euch mit anderen verglichen habt und gedacht habt, ja, der kann mehr als ich. Der ist schneller, der springt weiter, der ist besser in der Schule, dem fällt das irgendwie alles so leicht. Ich sitze da stundenlang an Hausaufgaben und so weiter. Und so denken wir manchmal auch darüber nach und denken, ach, vielleicht hat Gott ja bei uns irgendwie nicht so viel Liebe investiert. Wir hätten es gerne irgendwie anders. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. Und die Israeliten, an die das gerichtet ist, denken auch, dass Gott sie vielleicht übersehen könnte. Dass Gott vielleicht für viele sorgt und für viele Dinge sorgt, aber sie selber übersieht. Und dann sagt Gott, begreift ihr denn nicht? Habt ihr das nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Also dass Gott greift nochmal seine Schöpfung auf und vergleicht das mit einer riesigen Decke. Die er ausbreitet und er sagt, bis zu den sozusagen den entlegensten Ecken, also an dieser Decke gesprochen, bis zu den Rändern, also da, wo die Menschen vielleicht denken, ja, ich wohne ja so weit ab, ja, ich wohne noch nicht mal in der Kernstadt vom Wetteraukreis in Friedberg, sondern ich wohne irgendwo in Bauernheim oder so, ja, wo sich Fuchs und Has guten Nacht sagen, selbst da, selbst in die entlegensten Winkel dieser Erde reicht Gottes Sinn und er weiß, wer dort wohnt. Er weiß, wo du dort bist und er sorgt für dich. Wenn du in Urlaub fliegst und paddelst auf eine einsame Insel, auf der noch nie ein Mensch war, Gott kennt sie und hat ihr einen Namen gegeben. Und wenn du in die Alpen reist, dann weißt du, dass es dort Blumen gibt, die nie ein Mensch zu sehen bekommt. So wie es Sterne gibt, die vielleicht nie ein Mensch zu sehen bekommt oder nie zu sehen bekommen hat. Und Gott kennt sie mit Namen. Ihm ist nichts verborgen. Und deshalb, wenn wir das begriffen haben, dann kann Gott uns Mut machen mit einem Bild, was auch aus der Schöpfung stammt. Gott sagt, den Erschöpften, den Menschen, die kraftlos sind, gibt er neue Kraft. Die Schwachen macht er stark. Das haben wir vorhin gesungen. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Gott sagt hier uns zu, dass er neue Kraft für uns hat. Neue Kraft für Menschen, die sich vielleicht von Gott übersehen fühlen oder nicht so ganz ernst genommen oder ungerecht behandelt. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und hier verwendet Gott das Bild des Adlers. Das war damals so, dass für die Menschen der damaligen Zeit der Adler der Vogel war, der am nächsten zur Sonne kommt. Der scheinbar mühelos in die Höhe steigen kann und der von allen Vögeln, von allem, was sich im Himmel aufhält, am nächsten der Sonne kommt. Und ich glaube, dass dieses Bild bewusst gewählt ist. Diese Mühelosigkeit, mit der der Adler in die Luft steigt, ist ein Bild für einen Menschen, der seine Kraft von Gott bekommt. Und gleichzeitig treibt es ihn sozusagen in die Nähe der Sonne, in die Nähe Gottes. In diesem Text wird für dieses neue Kraftbekommen ein besonderer Ausdruck verwandt, der des Tauschens. Wenn wir das genau übersetzen wollen aus dem Hebräischen, dann heißt das, die ihn erwarten oder auf ihn warten, die tauschen Kraft ein. Die tauschen Kraft ein. Das heißt, sie tauschen Müdigkeit gegen Kraft. Ich glaube, dass man bei Gott nichts bekommt, wenn man nicht etwas anderes loslässt. Ich glaube, dass man bei Gott nicht sozusagen immer nur obendrauf bekommt, sondern dass es immer ein Loslassen und sich auf Gott verlassen ist. Dass ich mein Misstrauen loslasse, um Vertrauen zu gewinnen. Dass ich meine Müdigkeit eintausche gegen Kraft. Meine Bequemlichkeit gegen neuen Lebensmut und Zuversicht. Dass ich das Programm selbst ist der Mann oder selbst ist die Frau eintausche gegen Gott ist mein Fels und mein Heil. Ich glaube, dass hier ganz bewusst vom Tausch die Rede ist. Wenn wir Kraft gewinnen wollen aus Gott, geht das, meine ich, nur so, dass wir unsere eigene Kraft beiseite lassen und uns ganz und gar auf Gottes Kraft verlassen. Und das soll uns dieses Bild der Schöpfung zeigen. Gott vergisst keinen von uns, keinen von euch hat er vergessen, sondern er möchte bei jedem Einzelnen von euch diese Zusage einlösen, möchte von jedem Einzelnen von euch hören, dass er sagt, ich möchte mich gerne auf dich verlassen, auf deine Kraft stützen und möchte bei dir neuen Mut bekommen. Ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr heute unterwegs seid, wenn ihr draußen seid, wenn ihr auf die Schöpfung seht, dass ihr dann staunt und dass ihr gleichzeitig sagt, dieser Schöpfer will mir neue Kraft und neuen Mut geben. Und ich möchte mein Misstrauen und meine Kraftlosigkeit eintauschen bei Gott gegen Vertrauen und gegen Kraft. Amen.